Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu Ihrem Podcast über das Thema systemisches Denken. Mein Name ist Andreas Patschek, ich bin Gründer und Leiter von Questicon. Als ich mich im Detail auf diesen Podcast vorbereitet habe, ist mir klar geworden, welches anspruchsvolle Unterfangen dies darstellt. Das systemische Denken ist nämlich eines der modernen Paradigmen, sowohl in den Sozialwissenschaften als auch in den Naturwissenschaften. Und das systemische Fragen, um das es ja im Kern geht, basiert auf dem Ansatz des systemischen Denkens. Und wenn man jetzt diesen Hintergrund einigermaßen umfassend erläutern will, bräuchte man eigentlich ja Stunden, Tage, Wochen, um dies mit einem gewissen Anspruch perfekt zu leisten. Ich möchte dennoch versuchen, einige der Grundlagen Ihnen knapp darzustellen, die auch in der Naturwissenschaft liegen, dann den Bogen spannen zu den Sozialwissenschaften und dann wiederum ins Detail zu gehen beim Aspekt der Kommunikation und speziell beim Thema Fragen, also mich dem Punkt widmen letztendlich, was denn der systemische Ansatz mit dem Fragen zu tun hat und wie sich systemisches Fragen denn allgemein darstellt. Auf die landläufig sogenannten systemischen Fragen im engeren Sinne, also skalierendes Fragen, hypothetisches Fragen oder auch zirkuläres Fragen, werde ich, wenn überhaupt, nur am Rand eingehen. Zu gegebener Zeit werde ich extra Podcasts zu diesem Thema veröffentlichen. Also lassen Sie uns zum Einstieg die Perspektive weiten, ungefähr 130 Jahre zurückgehen zum Beginn des letzten Jahrhunderts. Da nämlich begannen bahnbrechende Erkenntnisse in den Naturwissenschaften, die zum ersten bis heute noch wirken und die zum zweiten auch wesentliche Folgen für die Sozialwissenschaften hatten. Ich möchte auch nur in gewissem Sinne ein Word- oder Theorie-Dropping machen, also einzelne Theorien kaleidoskopartig ansprechen, ein paar Implikationen nennen und dann weitergehen. Mir geht es eher so um ein generelles Bild, ein generelles Gemälde dieser ganzen Themen. Beginnen möchte ich mit der Heisenbergschen Unschärferelation. Abgesehen von diesen grundlegenden und sehr kaum verständlichen tiefen psychologischen, physikalischen Aspekten, ist der Kernaspekt psychologisch der, dass unsere Forschungsergebnisse immer auch abhängig sind von unserer Beobachtungsperspektive. Das heißt, das, was wir erkennen, was wir erforschen, ist bedingt durch unsere Wahrnehmung und überhaupt durch den Akt des Forschens. Das heißt, dass wir forschen und wie wir forschen, bestimmt maßgeblich, was wir erkennen. Bezogen auf die Sozialwissenschaften heißt es, dass wenn wir versuchen, ein System, also eine Familie, eine Abteilung, eine Firma zu verstehen, beeinflussen wir bereits durch den Vorgang des Verstehenwollens, also durch die Analysen, Beobachtungen, Fragebogen und so weiter, diesen Gegenstand. Also es gibt keine Erkenntnis unabhängig von uns. Der nächste Punkt, Kybernetik, also bekannt auch als Regelkreisansatz, hat allgemein zu der Erkenntnis geführt, dass lebendige Systeme in einem Zustand sind, in dem sich Ausgangssignale über eine gewisse Regelstrecke, in der auch Störgrößen entstehen, auf sich zurückwirken. Also es gibt dann zusammenwirkende Gesamtmechanismen, in dem ein Eingangssignal sich zurückwirkt auf das Eingangssignal und dann wieder verstärkt. In dem Sinn also ein System ist, das auch eine gewisse Stabilität erzielt. In der Biologie wurden Autopoiesie-Konzepte entdeckt bei Zellen und bei lebenden Gestalten. Das heißt, Zellen schaffen sich auch zum Teil selber und wirken wiederum auf dich zurück und sind also sehr eigenwirksam. In der Philosophie wurde die Bedeutung der Sprache für die Erkenntnis entdeckt. Also dass Erkenntnis generell primär über oder die Vermittlung von Erkenntnis über Sprache erfolgt. Und das, da gibt es ja auch das berühmte Zitat von Wittgenstein, die Grenzen unserer Sprache, auch die Grenzen der Erkenntnis darstellen. Diese Sprachtheorie wurde auch im Rahmen der allgemeinen Kommunikationstheorie erweitert, indem man einfach die Bedeutung von Wortfiguren oder von Satzfiguren auf die Wahrnehmung der Realität erkannt hat. Das heißt, es macht Unterschied, ob ich Dinge aktiv benenne, mit einer aktiven Satzkonstruktion oder mit einer passiven Satzkonstruktion, dass dies wiederum Folgen für die Realitätswahrnehmung hat. Und last but not least natürlich auch Erkenntnisse aus der Gehirnforschung, aus der Neurologie, in dem neue Gehirnareale und Zentren entdeckt wurden und die Wechselwirkung. Gerade Stichwort limbisches System, Emotionalität und Interaktion mit kortikalen Strukturen. Diese ganzen Erkenntnisse, und es waren sicher noch viel mehr und es war auch viel komplexer, als ich das darstellen kann, aber diese ganzen Erkenntnisse haben dann auch auf die Sozialwissenschaften, sprich Pädagogik und Psychologie, aber auch Anteile der Medizin gewirkt. Und dies hat auch zu einem ganz neuen Verständnis des Menschen geführt. Der Mensch wurde also zunehmend selbst als System und im System begriffen. Als System heißt, dass er ganz eigene Strukturen und eigene Wahrheiten und eigene Sichten auf die Wahrheiten hat und dass er permanent sich auch selbst in einem Abstimmungs- und Austauschprozess mit der Realität, mit seiner Realität, die er so sieht, aber auch mit der rein physischen Umwelt befindet und sich immer wieder neu erschafft, aber auch neu adjustiert und kalibriert. Dies soll erstmal reichen. Von diesen Gedanken jetzt ausgehend kann man einige Grundgedanken entwickeln, so Grundpfeiler, die den Konstruktivismus in der Kommunikation und dann auch in der Fragetechnik sehr stark beeinflusst haben. Ich möchte sie einfach kurz nennen. Der Gedanke 1 ist die Subjektivität und der Konstruktivismus. Der zweite Grundgedanke ist die Vernetzung und Interaktion. Der dritte ist die Kommunikation und die Bewertung. Und der vierte sind die Sicht auf Probleme und Veränderung. Lassen Sie uns beginnen mit dem Thema Subjektiv und Konstruktivismus. Ich veranschauliche dies im Seminar gerne mit Bildern meines Lieblingsmalers Lionel Feininger. Der hat ja eine Kathedrale immer wieder gemalt und immer wieder neu. Und wenn man dann seine Eindrücke von dieser Kathedrale, die ganz verschieden sind, mit einem realen Bild, also einem Foto, vergleicht, merkt man, dass hier schon gravierende Unterschiede sind. Das heißt aber, dass es in der Wahrnehmung, also auch wenn es die künstlerische ist, aber dass wir die Realität nie objektiv wahrnehmen. Es gibt verschiedene Menschen, die verschiedene Dinge verschieden wahrnehmen. Natürlich gibt es einen Grundkonsens, wenn im Winter Schnee liegt, wird keiner sagen, da liegt Sand. Das ist schon klar. Aber wenn es zum Beispiel um Bewertung von Gesprächen geht oder um die Wahrnehmung von Gesprächen, ja, das wissen auch gerade Polizisten im Bereich der Zeugenvernehmung oder Juristen, dann zeigt sich, dass verschiedene Menschen die Dinge ganz verschieden wahrnehmen, sowohl ob sie überhaupt wahrgenommen werden, aber dann auch in der Intensität. Das heißt, jeder Mensch nimmt die Dinge anders wahr und konstruiert sich wieder auf Basis dessen auch eigene Lebenskonzepte und seine eigene Realität. Zum nächsten Punkt der Vernetzung und der Interaktion. Wenn man sich mal die Psychologie historisch ansieht, also beginnend Ende des 18. Jahrhunderts mit Freud, dann war sie sehr fixiert auf den Einzelnen, auf das Individuum. Krankheiten oder Neurosen wurden immer begriffen aus in der Person kommend oder durch ganz nahe Einzelpersonen initiiert. Der Blick heute ist ein völlig anderer. Man begreift den Menschen immer in seiner Interaktion mit seinem Umfeld, mit seiner Familie, seiner Abteilung, seinen Freunden, seiner Organisation, seinen Vereinen. Das heißt, man hat herausgefunden, dass das Verhalten der Menschen mehr voraussagbar ist durch die Interaktion in einem System als durch ganz eigene individuelle Impulse und Ansichten. Also ein Mensch ist nur, zumindest in der heutigen Sicht, komplett verstehbar in seiner Interaktion, Vernetzung mit anderen in einem System. Und jetzt wird es auch wieder spannend, was auch den ersten Grundgedanken betraf, dass sowohl die Realitätswahrnehmung als auch seine Interaktion natürlich sehr gut über Fragen nachvollziehbar sind. Ja, wenn man die Person nach wesentlichen Wirkfaktoren oder nach Vernetzungen fragt oder auch wie sie einzelne Dinge wahrnimmt und da ganz gezielt nachfragt, dann lassen sich diese individuellen Unterschiede sehr wohl bis zu einem sehr großen Maß abbilden. Wir sind gerade beim Thema Kommunikation und der dritte Grundgedanke ist auch in sehr starker Nähe damit. Es geht um die Rolle von Kommunikation und von damit verbundenen Bewertung. Und zwar ist für die Stabilität der Interaktion von Menschen in einem System die Art und Weise der verbalen und nonverbalen Kommunikation sehr wichtig oder gar ausschlaggebend. Das heißt, der alte Ansatz eher war sehr geprägt von Charakteransätzen. Man hat also versucht, über Charakterfragebögen und Einschätzungen das Verhalten von Menschen vorherzusagen und zu begründen. Neuere Ansätze sagen, dass die Persönlichkeit weit weniger Einfluss hat auf die Handlungsweisen und dass vielmehr die Interaktion, also die Kommunikation in Beziehungen, in Systemen eine große Bedeutung haben. Und da sind wir wieder beim Fragen. Durch ein Hinterfragen der Kommunikation und der Bewertungen kann ich hier auch mehr Klarheit erschaffen. Im Bereich der Kommunikation ist gerade auch der Sprachakt an sich, also das Sprachverhalten entscheidend. Ich habe bei der historischen Einführung ja die Sprachtheorie oder die Sprachphilosophie erwähnt. Und hier war es gerade Wittgenstein, der einfach auch darauf hingewiesen hat, wie untrennbar Erkenntnis und Sprache verbunden ist. Und auch Forscher wie Chomsky, die sich mit Sprachen und Sprachgestaltung, mit Grammatik befasst haben, konnten zeigen, dass die Sprache ein sehr konstruktiver und interaktiver Akt ist und wir quasi sogar eine Person mit Sprache beschreiben können. So, zum letzten Grundgedanken, das nenne ich Probleme und Veränderung. Und das heißt sozusagen, dass der systemische Ansatz auch per se ein lösungsorientierter Ansatz ist. Es gibt auch einen etwas provokanten Satz des Forschers Steve DeShazer, der hat mal gesagt, die Lösung eines Problems hat mit der Ursache nichts zu tun. Das klingt sehr provokant oder sehr ungewöhnlich, aber es deutet auch auf einen sehr starken Lösungsfokus im systemischen Ansatz hin. Das heißt, es geht nicht darum, letztendlich alle Probleme bis zum Schluss zu verstehen, sondern eher zu überlegen, was würde einen Unterschied machen? Und der Begriff ist sehr zentral des Unterschieds. Was würde im aktuellen Erleben und Verhalten einen kleinen Unterschied machen, der auf eine positive Veränderung hindeutet? Und welche Ressourcen hat die Person bereits in sich, um diese Veränderungen auch nur in kleinen Schritten herbeizuführen und zu reflektieren? Zentral ist der Gedanke, und darum möchte ich ihn auch hervorheben, der Unterschiede. Es geht darum, Personen jetzt im psychosozialen Kontext, wo es um Coaching geht oder um Fragen oder Mitarbeitergespräche im weiteren Sinne, mit Kommunikation oder mit Fragen auf kleine Unterschiede hinzuweisen, die bereits bestehen oder bestehen könnten, um damit Lösungen zu initiieren. Also, zusammengefasst sind es vier Grundgedanken: Konstruktivismus, Vernetztheit, Sprache und Ressourcenorientierung, die den modernen systemischen Ansatz prägen. Und hier haben die Fragen eine ganz neue Bedeutung bekommen. Während also, um jetzt wieder in die Therapie zu gehen oder in die Psychologie, aus der ja sehr viele Kommunikations- oder auch Coaching-Konzepte kommen, war die Rolle des Therapeuten die, dass er entweder wie in der Analyse primär passiv war und zugehört hat und dann Deutungen gab, oder dass er wie in der Verhaltenstherapie einfach dargestellt hat, auch dann Lösungen gab oder Impulse gesetzt hat. In der modernen systemischen Therapie, die ja den Hintergrund des systemischen Fragens darstellt, bekamen Fragen eine ganz besondere Bedeutung. Das erste Mal war vor ungefähr 40 Jahren in Mailand, in dem Forscher begannen, mit Systemen, also Familien zu arbeiten und primär auch über Fragen an einzelne Personen, deren Sicht auf das System zu analysieren und auch über Fragen Impulse zu setzen. Das heißt, summa summarum hat sich die Sicht auf die Fragen und das Ziel von Fragen verändert. Fragen haben nicht mehr eine historische Funktion, quasi kriminalistisch, um dem Fragenden Informationen zu geben und einen Vorsprung zu erhalten oder um über Fragen Dinge zu klären und Lösungen dabei zu führen, für sich also einen Zugewinn an Wissen zu haben, sondern Fragen gewinnen immer mehr eine Bedeutung als Impuls, also als Intervention. Das heißt, das Ziel ist nicht primär, dass ich als Fragender für mich einen Zuwachs an Informationen gewinne, sondern dass ich über gezielte systemische, also die systemischen Gedanken berücksichtigende Fragen in meinem Gegenüber, im Gesprächspartner Impulse setze, also Reflexionen auslöse, aufgrund dieser Person ins Grübeln kommt, ins Nachdenken und alte, gewohnte Konzepte und Sichtweisen, die handlungsleitend waren, eventuell revidiert und überdenkt. Das heißt, der Fragende bekommt auch eine ganz andere Rolle. Die Rolle ist weder die des Kriminalisten oder des Forschers, der für sich neue Erkenntnisse bekommt, auch nicht die eines Ratschlaggebenden, sondern die eines Impulsgebers, der über seine Art zu fragen und den Inhalt der Fragen bei seinem Gegenüber Prozesse der Reflexion auslöst. Dies hat natürlich auch Folgen für die Art und Weise, wie die Fragen konstruiert werden und auch wie sie formuliert und dargeboten werden. Also wie gesagt, ich möchte an der Stelle nicht zu sehr in die einzelnen Techniken einsteigen, das würde den Rahmen sprengen. Aber einige Dinge kann man vielleicht so allgemeingültig darstellen. Zentral ist eine allgemeine Grundhaltung des Fragenden. Die Grundhaltung besteht also darin, dass man nicht mit zu forschen oder zu drängenden oder zu viel aufeinanderbohrenden Fragen glaubt, irgendwelchen Dingen auf den Grund gehen zu können. Sondern man hofft vielmehr durch bewusst konstruierte und verbundene Fragesequenzen Reflexionen auszulösen. Und dieses Reflexionen auslösen hat aber eher ein Angebot. Also die Grundeinnahme von Fragen im alten Sinne, im historischen Sinne ist ja, antworte mir, also ist ein Appell an den anderen zur Antwort. Demgegenüber ist das Grundparadigma einer systemischen Frage ein Angebot. Also ich stelle dir die Frage oder stelle Ihnen die Frage und wenn Sie wollen, dann überlegen Sie mal, reflektieren Sie und schauen, was die Frage oder die Antwort mit Ihnen macht. Das ist eine ganz andere Haltung. Eng verbunden ist auch die Nachdrücklichkeit der Frage. Fragen unterscheiden sich ja durch den Druck, den man ausübt dadurch. Der Druck funktioniert vor allen Dingen über Stimme, Körpersprache, Haltung, funktioniert aber auch über die Fragelänge und über die speziellen Formulierungen der Fragen. Zum Beispiel sind klassisch Warum-Fragen sehr bedrängende Fragen. Auch wenn sie die Reflexion anregen, bedingen doch Warum-Fragen oft eine Rechtfertigung und Verteidigung. Also sollte man im Kontext des systemischen Fragens die Warum-Fragen möglichst vermeiden. Wobei es ja wohlgemerkt um die Formulierung, also das Warum geht und nicht den Hintergrund, den logischen. Das heißt, ich kann ja jede Warum-Frage unterschreiben mit Formulierungen wie was war ausschlaggebend oder was führte dazu. Aber diese bedrängende, kurz formulierbare Ein-Wort-Warum-Frage erzeugt eben sehr viel Druck. Und was beim systemischen Fragen unter anderem auch relevant ist, ist so ein gewährender Grundtenor in der Stimme. Also ein wohlwollendes Anbieten der Frage, aber dann auch ein Raum geben danach, ein Pausieren und Warten auf die Antwort. Und in dem Sinne sind auch beim systemischen Fragen lange Antwortpausen des Gegenübers erwünscht oder positiv, da sie ja zeigen, dass der oder die Gegenüber am Nachdenken ist und eventuell etwas sortieren und einige Dinge zu durchdenken. Ja, dann möchte ich es erstmal bei dieser sehr knappen und pointierten Zusammenfassung belassen und freue mich, Sie bald wieder begrüßen zu können.